Jung und Landwirtin, der Agrarpodcast von Maja Mokwitz. Hallihallo, ihr lieben Menschen, und wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich befinde mich gerade in der Schweiz. Das ist sozusagen eine schweizerische Ausgabe hier von dieser Podcast-Folge. Ich besuche hier gerade meinen Cousin und habe meinen Hund sogar mitgenommen. Ich bin ganz begeistert, dass ich jetzt auch anfange, mal ein bisschen mit ihm zu reisen, denn eigentlich kann ich ja von überall aus arbeiten, aber da er ja so ein Kotzbärt ist und mir immer ins Auto kotzt, ich hoffe, ihr esst gerade nicht, bin ich da immer so ein bisschen gehemmt, ihn wirklich mitzunehmen. Und jetzt bin ich aber auf Zugfahren gekommen. Ich bin richtig begeistert, dass wir gestern hier die Tour nach Zürich ganz gut gemeistert haben. Und jetzt schaue ich gerade aus dem Fenster, aus so einem schweizerischen, niedlichen kleinen Haus mit blauen Fensterläden. Und hier ist jetzt leider gerade eine Baustelle direkt vor meinem Fenster, aber dahinter sind die wunderschönen Hügel und die romantischen Bauernhöfe, wie man sich die noch vorstellt, mit ungefähr 4 Kühen und so hölzernen, kleinen, zusammengebastelten Hofanlagen. Ja, was habe ich mir für diese Folge vorgenommen? In dieser Folge hatte ich Julian Engelmann zu Gast. Julian Engelmann ist Mitgründer von dem Unternehmen Salifaktur. Es ist ein, ich würde sagen, landwirtschaftliches modernes Food-Startup, die Seespargel anbauen. Den gibt es in frischer Form, also ganz frischen Seespargel, oder in Form von Salz mit einem S am Ende, also Salze. Ich habe Probleme, das auszusprechen, ohne schon das erste S auch schon so sanft auszusprechen. Aber wir werden auf das Salze nochmal in der Folge eingehen. Ja, also Julian Engelmann hat dieses Food-Startup vor gut einem Jahr gegründet und erzählt uns also vom Anbau und von der Vermarktung, von den Herausforderungen und von seiner Person, wie er darauf gekommen ist, wen er an seiner Seite hat dafür. Also es gibt ja noch einen Mitbegründer, den Ken. Und ich hatte riesig viel Spaß in der Folge. Es hat mich sehr gefreut, dass wir das so schnell geschafft haben, darüber zu sprechen. Und ich habe selbst schon mit Seespargel gekocht. Ich bin mal gespannt, ob ihr da schon mal von was gehört habt oder ob ihr das auch mal ausprobieren wollt, diesen Seespargel zu probieren. Oder vor allem auch dieses Salz zu kaufen. Ich bin ja auch ich habe ein großes Salzproblem. Das werde ich aber auch in dieser Folge ansprechen. Und dementsprechend bin ich sehr happy darüber, dass es mittlerweile schon Alternativen gibt zu einem gesünderen Salz. Ja, wir springen einfach mal rein ins Live-Gespräch. Also ihr werdet jetzt dazu geschaltet, wie wir einen Zoom-Call hatten. Und ich hoffe, dass die Verbindung Deutschland-Schweiz für euch okay ist, dass das ganz gut klappt mit der Soundqualität. Wir haben es beide abgesegnet und waren damit zufrieden. Ich hoffe, für euch ist es auch ein interessantes Hörerlebnis. Ich melde mich nochmal gegen Ende der Folge. Viel Spaß beim Zuhören und genau, jetzt schalten wir über zu dem Live-Gespräch von Julian und mir. Zum Anfang finde ich es immer ganz schön, um mal die Person erstmal so ein bisschen greifen zu können, wenn man so Gegenüberstellungen hat. Deswegen möchte ich gerne von dir wissen, lieber Salz oder lieber Pfeffer?
Salz.
Ja? Würdest du immer, wenn du im Restaurant bist, eher nach dem Salz fragen?
Ja, doch, auf jeden Fall. Oh, ich bin da auch einer, der die lieber mal ein bisschen zu viel salzen. Ich sollte es eigentlich besser wissen. Aber
ich auch. Aber meine Oma hat es mir vorgemacht und ist auch 95 geworden. Also lieber selber kochen oder essen gehen?
Ganz schwierige Frage, weil ich leidenschaftlicher Hobbykoch bin. Aber eigentlich unterwegs dann doch lieber essen gehen.
Ja.
Aber ich koche auch genauso gerne.
Du musst jetzt mal ein bisschen näher ans Mikrofon kommen, weil es gerade so ein bisschen...
Also wenn es nur für mich selber ist, dann lieber essen gehen. Wenn noch andere mit am Tisch sitzen, dann lieber selber kochen.
Okay. Traust du dich nicht, vor anderen zu kochen? Wird es dann schlecht?
Nee, das meine ich ja. Also wenn andere am Tisch sitzen, koche ich lieber selber und dann alleine gehe ich lieber essen. Für mich selber koche ich ungern.
Okay, ja, kann ich verstehen. Hält man ja gerne. Lieber Studentenleben oder Arbeitsleben? Ich wollte noch mal eine Frage, die nicht mit Essen zu tun hat. Ich habe mich bei dir irgendwie so aufs Essen gestürzt. Deswegen dachte ich, das finde ich auch interessant bei dir.
Die Frage ist rough, aber es ist schon mal ganz schön, auf eigenen Beinen zu stehen, deswegen Arbeitsleben.
Ja, ich glaube, ich würde mich auch so entscheiden. Gut. Ja, magst du dich vielleicht einfach mal vorstellen? Also, wer bist du eigentlich? Also, du kannst deinen Namen gerne nennen, wenn du magst. Wo bist du aufgewachsen? Wie alt bist du? Und genau, was hast du gelernt?
Ja, ich heiße Julian Engelmann. Ich komme ursprünglich aus Königstein. Das ist ein ganz beschauliches Vorörtchen von Frankfurt am Main. Und bin jetzt seit wenigen Tagen, seit ein paar Wochen in den Dirty 30.
Alles Gute nachträglich.
Ja.
Ja. Altes Schwein.
Ich hätte es auch nicht zu laut sagen sollen. Nee, aber ja, was habe ich gelernt?
Auf deiner Webseite bist du übrigens noch 29. Das bitte ich jetzt anzupassen.
Ja, das lassen wir auch so. Das lassen wir auch so. das passt dann. Nee, genau. Nee, ich bin auch zur Schule gegangen, da in der Nähe in Königstein, und habe dann angefangen, für ein Semester BWL zu studieren in Bamberg. Fand es aber, mir war das ein bisschen zu trocken und zu langweilig. Und dann haben meine Eltern gesagt, du hast eine Woche Zeit, dir was Neues zu überlegen. Und dann habe ich eine Doku gesehen, Geowissenschaftler, die Entdecker der Erde. Und da habe ich gesagt, okay, Julian, du bist ein Entdecker der Erde, das passt auch super zu dir. Und habe dann angefangen, eigentlich sehr leidenschaftlich Geowissenschaften zu studieren, mit dem Fokus auf Lagerstättenkunde, also sowas wie ja, Goldvorkommen und solche Geschichten, und planetare Geologie und Extraterrestrik. Also war alles interessengetrieben und hatte mir immer ausgemalt, dann irgendwann mal vielleicht doch in der Mine im Outback zu landen und da irgendwelche Vorkommen
Bild zu räubern. Suchen.
Genau, ja, sowas in der Art. Aber dann doch lieber vielleicht Metalle als Öl. Und dann habe ich im Studium schon meine heutige Frau kennengelernt, damalige Freundin. Und dann wurde schon relativ klar, weil die leidenschaftliche Magdeburgerin ist, dass dieses Leben im Outback irgendwo im australischen Outback in der Mine nicht so ganz familienverträglich ist. Und dann wurde mir schon so klar, okay, ich muss mich ein bisschen umorientieren, und habe dann nach etwas gesucht, wo ich vielleicht doch noch mal so ein paar Ökonomiekurse verbinden kann, aber was nicht so allzu weit weg ist von meinen Geowissenschaften. Und habe dann in Glasgow einen Master gefunden, der heißt Environmental Entrepreneurship, also Unternehmertum mit Umweltbezug.
Oh, spannend.
Und da ging es eigentlich so hauptsächlich darum, wie kann man Umweltschutzkonzepte fahren, die sich dann aber auch wirtschaftlich selber tragen. Und dann bin ich da nach Glasgow gegangen, und der Master in Glasgow geht für ein Jahr, und ja, bin dort dann das erste Mal im Rahmen dieser Umweltbubble auf Salicornia aufmerksam geworden. Als ein Kommilitone da auch zu mir meinte, ey, schau mal, die machen hier, die benutzen hier Salzwasser und versalzene Böden, um Landwirtschaft zu betreiben. Und ja, das fand ich damals schon.
Salicornia ist sozusagen der Begriff für Seespargel, um das mal
genau,
zu übersetzen.
Genau, also Salicornia, Seespargel, Queller, das ist alles die gleiche Kultur. Ja, das kommt immer drauf an, wenn man fragt, den Großhändler, den Einheimischen, den Franzosen oder den Engländer. Das antwortet immer anders. Oder Passepia-Spargel ist auch noch ein Begriff. Das
sagt Oi.
Deswegen, nee, aber wenn wir darüber sprechen, dann ist es immer die gleiche Kultur.
Okay.
Und ich bin da in Schottland dann das erste Mal drauf aufmerksam geworden und bin da dann das erste Mal schwanger geworden, will ich mal sagen, mit der Idee, Seespargel anzubauen.
Ja, das führt mich auch direkt zu meiner nächsten Frage. Und zwar bist du ja der erste Seespargelfarmer in Deutschland mit noch einem Partner zusammen. Und genau, ich wollte gerne wissen, wie du darauf gekommen bist, wenn du doch gar keinen landwirtschaftlichen Bezug hast. Also genau, was waren so deine Beweggründe, das dann doch zu wagen?
Also als dieser Master sich auch dem Ende neigte, fing man natürlich schon mal an, wirklich zu überlegen, was kommt danach, was macht man danach. Ich hatte mit meiner Freundin eine Asienreise gemacht über mehrere Monate.
Ja, schön.
Und das war ja natürlich doch auch schon immer so geprägt, was kommt danach. Und da meine Freundin auch aus einer Familie kommt mit landwirtschaftlichem Bezug, und ich gerade auch diese erste Schnupperstunde in Schottland hatte mit der Landwirtschaft, war es da die Idee, ja, warum das nicht einfach probieren in Magdeburg. Und ich habe eben diese Reise erwähnt, weil die wurde gekrönt von einem Familienurlaub in Tansania. Und da war das erste Mal, da war Ken und ich sind da so richtig lange aufeinander getroffen. Denn Ken, mein Mitgründer, der ist von meiner Freundin, die Schwester, da ist Ken der Freund. Ja? Also wir sind
Big Family, alle miteinander verbunden.
Genau. Und da hat man halt immer auch über Salicornia gesprochen. Und Ken hat war jetzt so schon seit einigen Jahren Verwalter auf einem landwirtschaftlichen Betrieb. Und Ken ist sowieso Landwirt aus Leidenschaft, hat landwirtschaftliche Ausbildung gemacht, Landwirtschaft studiert. Und dann hat man sich so darüber ausgetauscht und gemerkt, ja, das ist richtig spannend, das könnte was sein. Und vor allen Dingen hab ich auch gemerkt, dass Ken ganz anders an die Fragestellung des Anbaus rangeht. Mhm. Und so hat sich das dann ergeben, dass man sich dann zusammengetan hat und gesagt haben, lass doch hier in Magdeburg hier was gemeinsam aufbauen. Es ist klar, du kommst auch nach Magdeburg. Das war nämlich damals auch schon ein Fakt. Und er hat ja auch was gesucht und dann haben wir zusammen gesagt, ja, lass das doch einfach mal probieren mit dem Salicornia-Anbau.
Ja, ein Perfect Match sozusagen zwischen euch beiden. Du musst ein bisschen aufpassen, ja, genau, mit deinen Händen, dass du da nicht auf dem Mikrofon rumtrampelst.
Ja, deinen Händen. Ich bin immer sehr, sehr ausladend, bin immer in Bewegung. Nee, genau. Aber dieser landwirtschaftliche Bezug war auch damals das, was mir auch so ein bisschen doch noch Respekt vor diesem Geschehen, von diesem Anbau abgerungen hat, weil ich halt überhaupt keine Ahnung hatte, wie geht man da dran, ne? Wie geht man an einem professionellen Salicornia-Anbau dran? Und das war dann genau da, wo dann Ken mit dazu kam und sagen konnte, so könnten wir es probieren. Und dann hat sich schon relativ klar herausgestellt, ja, ich werde mich mal um den Vertrieb kümmern und eher um den Anbau.
Ja, um den Anbau. Ja, vielleicht kannst du uns ja trotzdem die nächste Frage beantworten. Ich möchte mir das mal gerne so ein bisschen bildlich vorstellen. Wie sieht denn das aus? Also Salicornia wächst im Gewächshaus. Und das weiß ich schon, das habe ich schon gesehen. Und dann, was braucht denn der Spargel? Also was ist dann so eure Aufgabe noch als Farmer, damit es dann überhaupt wächst? Ein Gewächshaus an sich reicht ja wahrscheinlich nicht.
Genau, also wir mussten uns wirklich erstmal ein Anbausystem überlegen und haben uns dort dann einfach dafür entschieden, ich würde es mal nennen, überdimensionierte Blumenkübel zu bauen. Also einfach große Beeteinfassungen, die mit Folie ausgekleidet sind, weil wir müssen ja den Boden auch vor Salzeintrag schützen.
Ja.
Und dann kommt in diese überdimensionalen Blumenkübel, kommt dann halt einfach das Kultursubstrat rein, zusammen mit Salz vermischt. Mhm. Und der Salicornia im Zentrum Salz, das braucht er zum Wachsen. Ohne geht es nicht und man ist da frei in der Auswahl, ob man jetzt Salzwasser oder Salz in den Boden reinbringt. Das ist egal, Hauptsache eins von beidem oder sogar beides geht auch.
Ja.
Und es ist dann immer die Kunst, da auch so ein bisschen die Balance zu halten zwischen einer guten Salzkonzentration, die für ein schmackhaftes Profil sorgt beim Salicornia und dass er vernünftig wächst. Aber wenn du zu wenig im Beet drin hast, dann wächst er ganz krüppelig. Kommt auch nicht so richtig klar. Aber das ist so eine ganz große Herausforderung, sich da quasi vom Scratch einfach sich sowas zu überlegen, wie könnte man das realisieren. Und witzigerweise haben wir dann, glaube ich, ein paar Bau ins Gewächshaus gebracht mit unseren Blumenkübeln und uns da so ein geschlossenes Anbausystem gebaut. Wir haben auch Drainagegräben drin, die dann potenziell salzhaltiges Wasser, was ausgewaschen wird aus dem Boden, wieder auffängt, um das der Bewässerung wieder zuzuführen, damit wir da einfach komplett safe sind.
Und welche Temperatur braucht der Spargel? Wächst der nur im Sommer oder könnt ihr den ganzjährig anbauen?
Also der Seespargel ist eine einjährige Pflanze.
Ja.
Und der Zyklus geht quasi Februar, März mit der Aussaat los. Mhm. Und dann wächst er 10 bis 12 Wochen um zu seiner ersten Größe, wo man ihn dann auch ernten kann, heran. Und dann kann er nochmal abgeschnitten werden nach 4 bis 6 Wochen danach.
Ja.
Also er kann zweimal geerntet werden. Ja, er kann theoretisch noch häufiger geerntet werden, aber dann leidet die Qualität irgendwann darunter.
Okay. Ich hoffe übrigens, dass die Qualität der Aufnahme, apropos Qualität, reicht, weil das doch ab und zu mal hakt bei dir. Aber wir probieren es mal bis zum Ende. Wie wird denn der geerntet? Ist das alles sehr maschinell oder läufst du da durch die Gegend mit einer Gartenschere?
Ja, genau das. Also genau das wollten wir vermeiden und kennen der ja auch Ackerbaubetrieb kommt und mit den großen Traktoren immer rumgefahren ist, ist natürlich auch jemand, der konnte sich das auch nicht vorstellen, da mit der Nagelschere durch die Beete zu laufen und die Dinge einzeln abzuschneiden.
Nagelschere.
Glücklicherweise gibt es dann eine Schnittmaschine aus dem Teepflanzenanbau.
Mhm.
Und die ist eigentlich wie ein überdimensionierter Rasierer. Und da hat ein spezialisiertes Unternehmen einen Rahmen drum gebaut. Und mit dieser Maschine können wir einfach über unsere Felder fahren. Da können wir die Schnitthöhe einstellen. Mhm. Und dann schneidet der die obersten Spitzen ab. Denn es geht beim Salikan ja immer darum, gegen die Verholzung zu kämpfen. Der fängt nämlich immer an, von unten nach oben zu verholzen. Und das will man natürlich nicht im Produkt haben. Und deswegen muss man immer knapp dieser Verholzungsgrenze abschneiden, um das bestmögliche Produkt zu bekommen. Und man will natürlich auch nur sehr knapp darüber sein, sonst geht einem ja wichtige Biomasse verloren.
Ja, also es ist ein Balanceakt. Jetzt haben wir gerade schon eben Verholzung gehört. Gibt es noch weitere Herausforderungen, mit denen ihr zu kämpfen habt? Kann euch das kaputt frieren? Weiß ich nicht, gibt es irgendwelche Befälle, Pilze? Oder seid ihr da in eurem Gewächshaus safe vor allem?
Ja, also wir hatten das in einem Feld, dass zum Beispiel die Bestandsdichte, dass wir zu dicht ausgesät hatten und es dann dort doch auch aufgrund zu häufiger Bewässerung auch doch ein bisschen feucht geworden ist und wir dann natürlich auch einen Pilzbefall hatten. Und dann ist natürlich auch bei so einer neuen Kultur wie Salicornia jetzt auch nicht immer so ganz eindeutig, was ist das genau?
Ja, ja.
Und vor allen Dingen ist unser Handlungsspielraum auch deutlich eingeschränkter als jetzt im Weizenanbau, weil die Mittel, die gar nicht die Zulassung haben.
Wollte ich gerade sagen, wahrscheinlich gibt es kaum Mittel und dann sind sie noch nicht mal zu.
Genau, und da wir uns ja auch den uns doch nach dem ökologischen Landbau richten wollten, haben wir auch eigentlich gesagt, wir wollen eigentlich auf chemische Mittel, soweit es geht, verzichten. Biozertifizierung können wir aber auch nochmal sprechen, das ist nämlich eine ganz große Herausforderung. Aber
ja, gerne.
Das ist dann schon immer einfach schwierig und da muss man dann einfach schauen. Also wir können halt nur über solche Maßnahmen wie zum Beispiel Bewässerung zurückstellen oder so, aber mehr Spielraum haben wir dann nicht.
Sehr Ach genau. Wahnsinn, das ist ja gar nicht mal so viel Spielraum.
Ja,
und warum ist das mit...
Ja? Vielleicht noch das ein oder andere kleine biologische Düngemittelchen, um die Pflanze zu machen, aber das war es dann auch schon.
Ja. Und warum ist das schwierig, die Biozertifizierung zu bekommen?
Ja, also das muss ja laut EU-Recht im gewachsenen Boden angebaut werden.
Mhm.
Und wir wollen ja den gewachsenen Boden eigentlich vor Salzeintrag schützen.
Mhm.
Und dadurch müssen wir eine Folie einziehen zwischen Boden und Substrat.
Okay.
Und wenn wir dann nämlich bewässern würden und wir hätten diese Folie nicht dazwischen, dann würde ja immer Salz aus dem Substrat ausgewaschen werden und in den Boden reinlaufen.
Ja.
Und dann wären wir zwar biozertifiziert, aber wir würden den Boden kaputt machen. Hm.
Ja, dann sieht es auf dem Papier gut aus, aber in der Umsetzung eben nicht, ne?
Genau. Wie das ja doch hin und wieder mal so ist.
Ja.
Ist natürlich dann in der Praxis das alles wieder ein bisschen schwieriger. Und das ist wirklich sehr schade, weil gerade Salicornia ist ein Produkt, das wäre eigentlich prädestiniert für eine Vermarktung unter dem Biosiegel.
Ja.
Gerade weil das ja auch ein Käuferstamm ist, der sehr aufgeschlossen ist gegenüber neuen Innovationen im Gemüsebereich und auch da bereit ist, mehr zu bezahlen. Und deswegen, das ist eins der ganz großen Knackpunkte, mit denen wenn es da mal irgendwann eine Lösung für geben würde, das wäre wunderbar.
Ja, ich wünsche es euch. Was kann man aus Seespargel denn eigentlich alles machen? Ich habe bei euch gesehen, ihr habt ein bestimmtes Salz, geschrieben mit S und in Großbuchstaben. Ich glaube, ihr dürft es nicht richtig Salz nennen wahrscheinlich.
Genau, das war auch ein
gut gelöst.
Um Salz zu sagen und dann kann man immer noch behaupten, Salicornia-Salz und dann... Aber es ist witzigerweise, ist halt, die Leute sprechen das halt oft so Salz aus, weil sie selber nicht so richtig ist, wie sie damit umgehen sollen. Aber war schon richtig, wir wollten das halt einfach weiter Salz nennen.
Ja,
aber das
sind getrocknete Pflanzen, die so klein gerieben sind wie Salzkörner.
Genau. Also das ist schon super, super spannend, weil der Salicornia ist ja sowas, man kann ihn fast schon einen Biofilter nennen. Also dadurch, dass er Mineralien sehr gut in sich anreichern kann, in seinen Pflanzensaft einlagert, das als Überlebensstrategie, um mit dem Salzgehalt klarzukommen.
Mhm.
Lagert er aber nicht nur Natriumchlorid ein, sondern auch Kalium, Magnesium und Calcium, also andere Mineralien, die auch über salzigen Geschmack verfügen.
Ja.
Und ja, dadurch ergibt sich, wenn man die Pflanze trocknet, doch ein sehr mineralienreiches Produkt. Und hinzu kommt, dass wir relativ große Mengen an Aminosäuren drin haben, wie Glutamin und Asparaginsäure. Und wenn man Glutaminsäure hört, dann ist der Gang zum Glutamat nicht weit.
Ich wollte gerade sagen, Alarm.
Ja,
ist die natürliche und in der Maggi drin.
Genau. Und es ist quasi die pflanzliche Form des Glutamats, total unbedenklich, aber auch mit geschmacksverstärkenden Eigenschaften.
Ja.
Und die verstärkt den salzigen Geschmack der Mineralien noch weiter. Das heißt, das Pulver schmeckt letztendlich salziger, als der reine Salzgehalt es vermuten lassen sollte.
Mhm.
Und damit kann man dann seine Mineralienaufnahme effektiv reduzieren, weil Salzkonsum ist ja eigentlich ein Riesenproblem weltweit. Sobald
ein Problem vor dir, ich habe ein richtig großes Salzproblem.
Ich habe es ja auch gesagt, ich greife auch mittlerweile immer zum Salz mit S am Ende auf jeden Fall jetzt, aber das ist im Restaurant auch nicht immer verfügbar. Aber sobald auch eine Nation zur industrialisierten Stufe aufsteigt, geht der Salzkonsum in die Höhe. Und wir sind hier mit 8 Gramm im Durchschnitt. 5 Gramm sollten wir, 8 Gramm essen wir praktisch. Die Chinesen sind mit 12 Gramm auf dem ersten Platz. Also es ist ein weltweites Problem und hat einen riesen volkswirtschaftlichen Schaden. Und das wäre zum Beispiel ein Lösungsansatz. Und ich formuliere das gerne so, man nutzt versalzene Flächen, um Salzpflanzen anzubauen, um das Problem der Übersalzung in Nahrungsmitteln anzugehen. Das ist einfach immer so ganz...
das ist eine runde Story.
Das ist eine runde Story, ne? Und,
ja.
Das ist auch das Coole. Aber man kann auch nicht nur so ein Pflanzensalz aus dem Salicornia machen. Er ist auch in der Küche wahnsinnig vielseitig. Wir haben...
Plant ihr dieses Salz vorweg, sozusagen direkt zu trocknen, oder ist es, wenn ihr den frischen Seespargel nicht loswerdet, dass ihr dann daraus das Salz macht? Oder ist das direkt schon so im Anbauplan sozusagen vorgesehen?
Nee, also wir haben das, was wir auch nicht verkauft haben, dazu verarbeitet. Das muss man sehen. Aber man muss auch sehen, dass die Salicornia-Bauern doch mittlerweile auch wir bilden so ein europaweites Netzwerk, wo wir uns auch mit anderen Salicornia-Bauern aus anderen Ländern zusammentun, und die verwerten ihre überschüssigen Ernten genauso. Und so wird auch untereinander ausgeholfen mit Salz. Also wenn wir jetzt unser Salz verkaufen, dann ist das gar nicht mehr so unendlich viel von uns, sondern dann kommt das aus EU-Ländern, die einfach auch mit Salicornia anbauen, das dort am Meer tun und das bereitstellen im Freiland anbauen. Man muss sagen, dass der Gewächshausanbau, um es dann zu trocknen und weiter zu verarbeiten, das ist einfach auch sehr teuer, ne? Also
Das
ist mit die teuerste Anbauform für Salicornia. Und genau.
In welchen Ländern wird Salicornia noch angebaut?
Holland, Frankreich, Portugal, Spanien, Italien gibt es auch welche.
Und warum gab es das nicht in Deutschland?
Der größte Lieferant ist in Israel.
Oi.
Aber das ist eigentlich kein Salicornia, das ist Saccocornia. Das ist eine andere Art, die halt in diesen heißen Breitengraden sehr, sehr gut gedeiht. Und aber das ist leider die größten Marktanteile haben, und die haben jetzt jahrelang den Geschmack definiert, und jetzt kommen wir mit unserem richtigen Salicornia um die Ecke und die Leute sind total begeistert. Besser.
Ah ja, sehr gut. Was ist denn dein Lieblingsgericht, welches du mit Seespargel gerne machst? Also mir ist übrigens Seespargel das erste Mal begegnet in Hamburg auf einem Fischbrötchen. Da lag das so in der Remoulade mit eingelegt neben dem Backfisch, richtig, richtig gut. Das hat den perfekten I-Tüpfelchen sozusagen noch gesetzt auf dem Brötchen. Und dann habe ich es auch mal gekauft bei einem Landwirt, der das im Hofladen hatte, auch von euch. Und da habe ich dann so eine Kartoffelpfanne von gemacht mit Hähnchen und das einfach so als Beilage verwendet. Mhm.
Ja, was ist mein Lieblingsgericht mit Salicornia? Ich hatte eine Vorspeise gemacht mit Avocado und Avocado, Salicornia und Tomaten so gemixt. Und das war mega geil, weil Tomate geht richtig gut mit Salicornia.
Ja, genau.
Und Avocado profitiert da auch extrem von.
Wollte ich gerade sagen, Avocado braucht immer einen salzigen Gegenspieler. Also.
Ja, genau. Und das passt extrem gut, und das mag ich richtig gerne, aber auch im Rührei. ist es der Wahnsinn, weil es einfach, weil es auch grün ist und dann hat es so einen Kontrast. Und zusammen mit Knoblauch, das ist die heilige Dreieinigkeit, sage ich immer. Dann sind Rührei, Salicornia und Knoblauch, das funktioniert richtig gut.
Ja, jetzt höre ich den Koch aus dir sprechen. Hattest du uns schon erzählt, warum das Salz so viel gesünder ist als das andere normale Salz?
Genau, also es hat halt nur 50% weniger Natriumchlorid als Tafelsalz, schmeckt aber ähnlich salzig wie Salz und ist halt noch reich an Proteinen, an Ballaststoffen, Kalium, Magnesium, Calcium, also davon, wo wir eigentlich eher zu wenig zu uns nehmen, ist da dann doch auch in größeren Dosen drin. Und wir haben Jod drin, also das jodierte Speisesalz ist dann das Produkt von gestern.
Ah, ja, ja.
Unser Salz ist dann der Allrounder fürs Würzen von heute.
Sehr gut. Du hattest ja vorhin schon angesprochen, dass ihr alle miteinander vernetzt seid, die ganzen Seespargel-Farmer. Du bist ja aber dennoch neu in der Agrarbranche. Hat dich irgendwas überrascht oder gefällt dir irgendwas ganz besonders oder gefällt dir irgendwas auch nicht? Also jetzt, wo du Teil der Branche bist?
Also was mir gerade bei Landwirten auffällt, ist, dass es ein sehr leidenschaftlicher Beruf ist. Also jeden Landwirt, den ich treffe, Landwirtschaft macht eigentlich niemand, weil er sagt, ach, das mache ich jetzt mal so, sondern Landwirte sind eigentlich Landwirte geworden, weil sie gesagt haben, ich habe eine riesen Leidenschaft dafür.
Ja.
Und das habe ich so bei keinem Berufsfeld bisher gesehen, dass da so in der breiten Masse so eine Passion für dieses Feld herrscht. Das finde ich schon sehr beeindruckend.
Ja, da sagst du was Schönes. So geht's mir ja auch. Also ich bin ja auch auf dem landwirtschaftlichen Betrieb groß geworden. Mir wurde es quasi mit in die Wiege gelegt. Und ich glaube, so geht's ziemlich viel, ne? Die wachsen dann schon auch auf dem landwirtschaftlichen Betrieb auf.
Ja,
das ist ein Familienunternehmen. Ich jetzt zum Beispiel in der 11. Generation. Da macht man das natürlich.
In der 11. Generation, das ist natürlich.
Ja. habt ihr eigentlich noch weitere außergewöhnliche Ideen mit Seespargel? Kann man das jetzt noch irgendwie erweitern, euer Sortiment? Oder bleibt ihr dabei und man kann es jedes Jahr wieder genauso anbauen? Braucht man sozusagen keine Fruchtfolge, um das jetzt
mal zu sagen? Ja, also wir sind, mal platt gesagt, Monokulturanbau. Das ist beim Salicornia aber auch nicht so schlimm. Der kann das ab. Aber was machen wir noch? Also wir sind ja eigentlich ein EU-gefördertes Projekt. Die EU hat ja gesagt, Versalzung ist ein Riesenthema, Meeresspiegel steigen, Salzpflanzen können da eine wichtige Nahrungsquelle der Zukunft zu sein. Und im Rahmen dieses Projekts führen wir natürlich auch Produktentwicklungen durch. Und das ist jetzt nochmal was Neues, dass wir in einer Partnerschaft mit dem Fraunhofer-Institut in Freising Produktentwicklungen zu Salicornia durchführen werden. Also da geht es auch um Drinks, die man mit Salicornia macht. Aber
seid ihr denn schon in irgendwelchen Lebensmitteln mit drin? Also euer Salz zum Beispiel im Fondor, damit das mal gesünder wird?
Ja, also das ist natürlich noch schwierig, weil also Salz ist halt einer der billigsten Rohstoffe, die es auf diesem Planeten gibt. Also ein Kilo Salz kostet, glaube ich, im Großhandel am Ende irgendwie mal 10 Cent oder so.
What?
Und da ist, es ist einfach ein wahnsinnig billiger Rohstoff und da ist es natürlich schwer gegen anzustinken. Also es wäre jetzt auch vermessen zu behaupten, dass unser Salz die Lösung ist für die Fertiggerichte von irgendwelchen Anbietern, um da das Salz zu ersetzen. Wir haben zwar eine nationale Strategie zur Reduzierung von Fett, Salz und Zucker, die wurde ja ins Leben gerufen vom Bundesministerium und wir merken auch, dass es ganz viel Resonanz auf unser Produkt gibt, aber man muss da, glaube ich, schrittweise Produkte entwickeln und den Kunden erstmal daran heranführen und das aber auch in großen quantitativen Mengen verfügbar machen, dass man die Preise da einfach auch noch drückt.
Ja. Wo bekomme ich denn überall euren Seespargel oder euer Salz? Kann ich beides online bestellen oder nur das Salz?
Ja, also unser Salz, das kann man online bestellen in unserem Online-Shop. Und unseren frischen Salicornia, da arbeiten wir hauptsächlich mit Großhändlern zusammen. Und weil das einfach, ich sag mal, das ist halt der Absatzbild, den wir jetzt in unserer Größe einfach gut stemmen können.
Ja.
Und die verteilen das dann für uns Und deswegen,
also kann schon gut sein, dass mein Fischbrötchen mit eurem Seespargel war.
Ja, das kann schon sein. Und es kann auch, ja, es kann schon, also wenn du in Hamburg bist, kann das schon gut sein, dass der Salicornia dann dort auch von uns ist. Berlin und Frankfurt haben wir auch Partner, die das vertreiben. Und ja. Aber auch die einzelnen Hofläden. Du hast es ja, glaube ich, auch, du hast es bekommen in einem Automaten.
Bauerbus in Großdenkte.
Genau, der Bauerbus in Großdenkte ist auch ein begeisterter Salicornia-Fan und dort kriegt man es auf jeden Fall, sobald die Saison wieder losgeht im Mai. Bis einschließlich Oktober wird er da wahrscheinlich im kommenden Jahr auch wieder verfügbar sein, genauso wie unser Salz.
Ja, okay, dann fahre ich da wieder hin.
Ja, wirklich.
Wo kann ich euch denn noch, also erstmal mal die Frage, was glaubst du, wie bekannt Seespargel ist? Also ich würde gerne mal auch eine Umfrage machen. Vielleicht können meine Hörerinnen und Hörer auch mal schreiben, ob ihr das schon mal gehört habt, Seespargel. Aber was ist so dein Gefühl?
Also ich spreche immer vom Verhältnis 90-10. 90% der Gastronomen und 10% der Endverbraucher.
Ach so.
Also in der Gastronomie weit verbreitet. Eigentlich hat so gut wie jeder Koch schon mal damit gearbeitet. Vielleicht mal in der Ausbildung oder sonst was, aber die kennen das alle. Beim Endverbraucher sieht es schon ein bisschen anders aus. Da kennt man es vielleicht mal aus dem Frankreich-Urlaub, aus dem Holland-Urlaub. Weil in Holland und Frankreich kriegt man das in jedem Einzelhandelsladen. Da ist das total, total etabliert. Und die verwenden es natürlich auch sehr, sehr gerne. Ja, aber in Deutschland ist es noch doch teilweise sehr unbekannt. Aber man muss auch sagen, also jeder, der es probiert, dem schmeckt es.
Ja.
Das ist also da über 90% sagen, das ist ja der Hammer, das Zeug. Und ja, es ist schon durch diesen besonderen Geschmack, ist halt, die Leute werden halt schon immer süchtig, ist wie Salzstangen auf dem Tisch. So, die Leute können einfach nicht aufhören, es zu essen.
Ja, wie Chips bei
halt,
mir.
Genau, ja. macht uns halt auch immer Lust auf mehr. Und ja. Aber das Feld der Salzpflanzen beschränkt sich ja jetzt zum Beispiel auch nicht nur auf Salicornia. Und wir haben auch zum Beispiel dieses Jahr mal ausprobiert, Seeastern anzubauen. Oder Seefenchel.
Also Seefenchel sagt mir jetzt was, weil Fenchel mir was sagt, aber See was?
Seeastern oder auch Lamsoren genannt. Das ist, wenn du auf die deutschen Inseln gehst, dann wissen die jetzt alle, wovon wir sprechen, aber ich glaube, der Rest von Deutschland kennt das noch weniger. Also da haben wir auch Anbauversuche durchgeführt, aber man muss halt schon sagen, das ist halt schon wahnsinnig tough. Also wenn der Salicornia doch irgendwie, der ist im Vergleich zu Seeastern, ist der schon eine Berühmtheit, der Salicornia. Und da absolute Pioniersarbeit zu leisten, ist dann wirklich auch schon sehr, kann sehr herausfordernd sein. Und auch mit einem dicken Marketingbudget muss das, glaube ich, verbunden werden.
Ich wollte gerade sagen, die Vermarktung ist ja bestimmt eine Herausforderung. Wo kann ich euch denn überall folgen und kontaktieren, wenn ich euch jetzt spannend finde und genau das irgendwie mitverfolgen möchte?
Ja, also bei Instagram kann man uns finden, aber auch
Webseite?
In der Webseite, genau. Und hin und wieder sind wir doch auch in einem Magazin mit drin. Wir sind in der aktuellen Ausgabe vom F3-Magazin.
Ja, sehr cool.
Mit drin oder auch in ja gut, das ist vielleicht für die Hörer nicht so spannend, der Großhandelsmagazine. Aber wir versuchen schon ein bisschen Welle zu machen. Wir sind wohl auch 2 Tage auf der Grünen Woche.
Oh, cool.
Im Januar.
Laufe ich bestimmt auch noch rum.
Und ja, dann können wir auch noch mal... Kannst du dann nochmal richtig schnacken, genau. Deswegen.
Okay, sag mir mal kurz den Namen eurer Webseite. Ihr nennt euch Salifaktur, richtig?
Salifaktur, genau. Salifaktur.de und Sali von Salz, Faktur von Manufaktur.
Ja, ein schicker Name. Ja, dann bedanke ich mich, dass du da warst. Hast du noch irgendwas, was du noch nicht sagen konntest? Möchtest du noch irgendwelche Abschlusssätze sagen?
Ach, ich bin wunschlos glücklich. Ich freue mich, dass ich heute hier sein durfte. Und wenn sich jemand für den Salicornia auch noch interessiert und da irgendwelche Fragen hat, ich bin immer offen und spreche da auch gerne drüber und kann auch gerne mal eine E-Mail schreiben oder sonst irgendwas. Also wir schätzen total den Austausch mit interessierten Leuten und da haben sich auch immer spannende Sachen draus ergeben. Von daher, also jeder, der möchte, kann sich bei uns melden und wenn er mehr erfahren möchte.
Ja, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Ich hatte ganz vergessen, mich selber vorzustellen. Jetzt habt ihr ja schon über die Folge ein bisschen was erfahren. Mein Name ist Maja Muckwitz. Ich habe Landwirtschaft studiert in Göttingen, habe danach in Berlin gelebt und für einen landwirtschaftlichen Verein in der Social-Media-Abteilung gearbeitet. Vor einiger Zeit war ich auf Agrarweltreise. Damit habe ich auch diesen Podcast begonnen mit meiner Agrarweltreise, weil ich jedes Land vorgestellt habe, was ich bereist habe und in dem ich meistens auf einem landwirtschaftlichen Betrieb gelebt und gearbeitet habe. Falls ihr von meiner Reise hören wollt, dann müsst ihr mit Folge 1 starten. Dann nehme ich euch mit. Ich war insgesamt in 8 Ländern und mittlerweile hat sich der Podcast weiterentwickelt zu dem Jung- und Landwirtin-Podcast. Hier stelle ich immer moderne Agrarthemen vor, moderne Menschen aus der Agrarbranche und unter anderem ja auch meine kleine Geschichte, meine kleine Agrarbubble, wie ich mich so weiterentwickle. Vielen Dank fürs Zuhören und diesen Podcast widme ich wie immer meiner Sina und allen Salz-Lovern und Loverinnen, die es unter meinen Hörerinnen gibt. Probiert mal das neue Salz aus. Tschüss!